dass einfach Frauen tendenziell geringere Gehälter angeboten werden als Männer.
Das ist das, was ich meine. Das ist der Gender Pay Gap.
Das ist Fakt, dass wer besser verhandelt, mehr bekommt.
Aber die wenigsten sagen, ja, ich möchte gut verdienen.
Frauen leisten im Schnitt einfach doppelt so viel unbezahlte Arbeit als Männer. Hallo Annabelle.
Hallo Jenny.
Hallo und herzlich willkommen bei Manifestation.
Ja, herzlich willkommen ihr alle. Ich freue mich ganz doll, dass Jenny sich heute bereit erklärt hat, ein ganz spannendes Thema mit mir zu besprechen. Und zwar wollen wir anlässlich des Equal Pay Days am 27. Februar gerne einmal über das Thema Gehaltsverhandlungen miteinander sprechen und generell das Thema Gehalt und Gender Pay Gap. Genau, Jenny hat sich da ganz viele Gedanken zugemacht und ich glaube, dass das ein total wichtiges Thema ist und jeder von uns ist das, denke ich, an dem einen oder anderen Punkt in der Karriere schon mal über den Weg gelaufen, dass man sich gedacht hat, okay, eine neue Gehaltsverhandlung steht an, wie mache ich das eigentlich, wie gehe ich daran, wie verkaufe ich mich nicht unter Wert, was ist eine gute Strategie und da wollen wir gemeinsam heute mal drüber sprechen.
Ja, genau. Ich freue mich total, weil ich dachte, dass unser beider Perspektiven irgendwie mega spannend sind. Mhm. Zum einen, weil du ja natürlich die HR-Perspektive auch oft damit einnimmst, weil du selber ja auch Erfahrungen in, ich sag mal, konzernähnlichen Strukturen mitbringst. Mhm. Und bei mir, bevor jetzt das ganze Thema mit einer Geschäftsführung einherkam, ich ja auch meine Erfahrung gemacht habe in einer sehr männerdominierten Branche und auch männerdominierten Führungskräften. Mhm. Und das ja besonders für Frauen auch oft ein Thema ist. Das heißt, ich hoffe, dass ich da viele Insights geben kann, was jetzt aus Arbeitgeberperspektive super wertvoll ist. Also wie ich mir wünsche, dass vielleicht auch Mitarbeiter mit dem Thema umgehen. Aber eben auch, was meine größten Learnings waren, vor allem, wenn man eine männliche Führungskraft hat.
Jenny, lass uns mal gerne drüber reden, was ist der Equal Pay Day eigentlich und worum geht es da konkret?
Genau, ich bin jetzt ja schon ein bisschen da vorweggegriffen, sage ich mal. Grundsätzlich ist der Equal Pay Day halt extrem wichtig für uns Frauen, weil er den Tag im Jahr markiert, in dem Frauen quasi jetzt erst gleich zu Männern bezahlt werden. Mhm. Grundsätzlich lässt sich nämlich sagen, dass es einen signifikanten Lohnunterschied gibt von Männern und Frauen. Das heißt, Männer verdienen tendenziell mehr als Frauen. Und wenn man sich so die Entwicklung anguckt, dann rückt der Tag, den wir jetzt am 27. Februar dieses Jahr markieren, etwas nach vorne, was grundsätzlich bedeutet, okay, die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen sind geringer geworden. Wir reden zum aktuellen Zeitpunkt von knapp 16% Lohnunterschied. Wir haben uns aber auch mal in einer Zeit befunden, wo wir weit über 20% auch waren.
Mhm. Auf jeden Fall. Und es ist deswegen total wichtig, darauf aufmerksam zu machen, weil bei all der Gleichberechtigung, die wir in vielen Lebensbereichen natürlich auch schon empfinden und bei allem, wie weit wir gekommen sind, natürlich da trotzdem einen großen Handlungsbedarf nach wie vor haben. Und das ist eben häufig, wir werden ja nochmal über die Gründe reden, wie kommt es eigentlich dazu, dass Frauen tendenziell häufiger schlechter bezahlt werden, aber die Gründe sind dafür natürlich häufig eher fadenscheinig als wirklich sinnvoll, fair und nachvollziehbar. Insofern finde ich es total gut und wichtig, dass wir da heute drüber sprechen, weil es ja unser großes Thema ist, Frauen finanziell unabhängig zu machen und eben sie auch dafür darauf aufmerksam zu machen, wo es eigentlich wichtig ist, mal genau hinzuschauen und zu gucken, ist das eigentlich so okay? Kann ich da was für mich dran ändern? Deswegen ist es wirklich wahnsinnig wichtig, dass wir da heute drüber sprechen.
Ja, und vor allem auch einfach mal selber für sich einzustehen und zu sagen, okay, auch wenn vielleicht Strukturen, ich sag's mal ganz offen, beschissen sind, so, dass man sagt, okay, ich kann aber auch vielleicht selber in meiner eigenen Wirksamkeit was daran ändern.
Auf jeden Fall. Du hast ja Strukturen schon angesprochen. Was sind denn strukturelle Ursachen für das Thema unterschiedliche Gehaltsentwicklung bei Männern und Frauen?
Also grundsätzlich lässt sich immer erstmal die Branche halt stark unterscheiden. Also es gibt einfach das oder die Herausforderung, dass Frauen häufiger in Branchen arbeiten, die tendenziell schlechter bezahlt werden. Ja, also wir alle wissen, dass es bestimmte Arbeitsbereiche gibt, in denen man höhere Gehälter abfordern kann. Und es gibt halt eben beispielsweise ja das sozialere Umfeld, wo häufig Frauen drin arbeiten so, und dass dort schlechter bezahlt wird. Also es ist einer der größten und signifikantesten Unterschiede.
Ja, das sind dann ja häufig vor allem Bereiche im sozialen Sektor. Also viele, viele Frauen arbeiten im sozialen Sektor, aber auch natürlich im Einzelhandel. Aber ich denke, der soziale Sektor ist schon ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Und genau, es ist natürlich strukturell einmal das Thema, dass Frauen sich dafür entscheiden, in solchen Berufen zu arbeiten. Aber man kann sich ja auch immer die Frage stellen, warum entscheiden sich Frauen denn dafür, eher in solchen Berufen zu arbeiten? Und sicherlich ist es natürlich auch so, dass viele Frauen mit dem Selbstverständnis aufwachsen, dass sie eher empathischer sind als Männer, dass sie, weil sie Frauen sind, bessere Caregiver sind als Männer und dass natürlich das auch ein Stück weit immer einspielt auf die Berufsentscheidung, die du später triffst. Also viele Frauen haben großen Respekt davor, in männerdominierte Jobs reinzugehen, weil sie vielleicht sich das selbst nicht zutrauen, weil viele Frauen sich ja tendenziell eher unter Wert verkaufen als Männer, mit einem ganz anderen Selbstverständnis da reingehen. Aber natürlich auch, weil es auch eine Entscheidung ist, sich als Frau in ein männerdominiertes Umfeld zu begeben, weil du natürlich dann auch eine ganz andere Arbeitsatmosphäre teilweise erlebst und du auch damit leben musst, dann, dass du häufig mit anderen Maßstäben gemessen wirst, weil wir da leider ja einfach eben doch noch nicht so weit sind, dass das gar keine Rolle mehr spielt. Genau, und das sind natürlich neben diesen strukturellen Themen auch ja, die vielleicht die gesellschaftliche Komponente dabei, dass viele, viele Frauen eben aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gründen häufig diese Jobs wählen.
Ja, ich hatte da auch zugelesen, dass einfach zum Beispiel über 90% der Kita-Mitarbeiterinnen oder der Erzieherinnen halt einfach ein Frauenanteil sind. So. Mhm. Und das finde ich persönlich halt super schön irgendwo und wichtig, aber gleichzeitig ist es halt auch super schade, dass in anderen Branchen das eben genau umgekehrt ist. Und ich kann da ja mal so ein bisschen von meinen Erfahrungen aus der Finanzbranche erzählen.
Ja, super gerne.
Denn ich weiß noch ganz genau, als ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt in die Finanzbranche, da wurde in meinem ganzen Umfeld erstmal gesagt, so, oh Gott, das kannst du nicht machen und die werden dich auffressen, du wirst dann nur eine kleine Assistenz sein, du wirst eine Nummer sein, du wirst komplett irrelevant für alle sein, du wirst respektlos behandelt, kannst du damit wirklich umgehen? Ich habe halt gesagt, so, ey, alles gut, ich bin schon tough, ich kriege das schon hin, aber ich weiß auch, dass einer der ersten Telefonate, die ich in der Branche geführt habe, erstmal gefragt wurde, jo, kannst du mit einem raueren Umgangston umgehen? Und ich glaube, dass da schon alleine viele Frauen gesagt hätten, okay, Gott, nein, das kann ich nicht und das bin ich auch nicht bereit und das ist auch irgendwo okay. So, keine Frau sollte da jetzt dann ihren eigenen Standard, sag ich mal, aufgeben, aber ich habe gesagt, okay, ich weiß aber, dass ich viel kann und dass ich eben meine eigene Position darüber entscheidet, wie ich in diesem Unternehmen wahrgenommen werde, also mein eigenes Standing. Und ich weiß aber auch aus der Finanzbranche, ist vielleicht auch ein ganz spannender Insight, dass es wirklich dass es Vertriebsunternehmen gab, in denen Frauen komplett ausgeschlossen wurden. Es gibt im Finanzbereich oft so, ich sag mal, Persönlichkeitstests, die gemacht werden, wonach man halt einordnet, ob eine Person für den Vertrieb geeignet ist. Also vor allem, ob sie eine extrovertierte Seite hat. Und im Vorfeld wird im Finanzvertrieb oft dafür gesorgt, Leute halt aus seinem Umfeld irgendwie ranzukriegen, um irgendwie, also ich glaube, jeder von uns hat diese Strukturvertriebsgeschichte schon mal gehört, so quatsch deinen besten Freund an und vielleicht arbeitet er ja auch bei uns. Und wenn du aber mitbekommst, dass es Unternehmen gibt, und das sind nicht die Unternehmen gewesen, in denen ich gearbeitet habe, aber wir haben sehr viele verschiedene Leute kennengelernt, dass es da Leute gibt, die gesagt haben, ja, also wenn du eine Bewerberin vorschlägst oder eine Anwärtin, keine Chance, die lehnen wir sowieso ab. Und auch in meiner Position hatten wir 3 Frauen auf 50 Männer.
Ja.
Und wir waren offen für Frauen.
Ja.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Punkt, ne? Dass sich ja viele Branchen da auch oder zumindest einige Unternehmen in manchen Branchen auch sehr dagegen sperren. Dann finde ich aber auch ganz spannend, ist es so, wenn du Frauen fragst und Männer fragst, wonach sie sich für Jobs entscheiden, sind die meisten Männer sehr viel selbstbewusster darin zu sagen, für mich ist vor allem das Einkommen wichtig und die Höhe des Einkommens. Und Frauen nehmen ganz häufig andere Themen, die für sie mehr Gewicht haben. Also zum Beispiel, wie fühle ich mich? Tue ich etwas Sinnhaftes? Habe ich das Gefühl, der Job hat einen Purpose und Männer sind viel, viel häufiger bereit, auf sowas wie Purpose zu verzichten, wenn das Gehalt stimmt. Und das ist an sich ja eigentlich überhaupt gar keine Schwäche, muss man mal sagen. Das ist ja eigentlich eine Stärke zu sagen, mir ist wichtig, dass das, was ich tue, sinnhaft ist, dass ich einen Mehrwert schaffe, dass ich nicht das Gefühl habe, ich verkaufe beispielsweise irgendwas, sondern ich weiß, dass das, was ich verkaufe, total sinnvoll ist. Aber die Branchen sind manchmal noch nicht ganz hinterhergekommen, das als Stärke zu erkennen und sagen dann, okay, wir nehmen die halt wirklich nur money-driven sind und denen eigentlich alles egal ist. Und das finde ich total schade, dass das vielen Frauen so dann zum Nachteil wird und die dann tendenziell auch Jobs wählen, die eben das für sie zur Verfügung stellen, also eben zu sagen, ich habe einen Mehrwert dabei, ich fühle mich wohl, ich habe ein tolles Kollegium, aber ich werde halt maximal unterbezahlt und das in Kauf nehmen, weil ihnen diese anderen Sachen wichtiger sind. Eigentlich muss da ja ein Umdenken stattfinden, dass wir sagen, wir können eigentlich beides zur Verfügung stellen. Wir können zur Verfügung stellen, dass du einen wertegetriebenen Job hast, der dir trotzdem anständig bezahlt wird.
Das wäre auf jeden Fall 100% das Ziel, aber ich finde deine Perspektive darauf halt super interessant, weil du ja auch du führst ja auch Bewerbungsgespräche und kriegst ja mit, okay, was wollen Leute, die bei uns halt auch einfach sich bewerben auf Positionen.
Ja, und das ist aber schon so, dass ich das auch schon mehrfach gesehen habe. Frauen haben ganz andere Wünsche, die sie in den Bewerbungsgesprächen äußern, was sie brauchen von einem Arbeitgeber als Männer. Weil die meisten Männer sagen, ja, ich brauche eigentlich gutes Feedback und ich brauche anständiges Gehalt. So. Und bei den Frauen ist das ganz, also da sind viel mehr Nuancen drin. Also es gibt, erstmal sind die Antworten häufig viel, viel unterschiedlicher. Also es ist ist sehr differenziert, je nach Stelle oder auch nach Persönlichkeit, die da reinkommt, was die gerne haben wollen oder was sie sagen, wenn ich mir jetzt meinen Traumarbeitgeber backen müsste, das und das bräuchte ich dann. Aber die wenigsten sagen, ja, ich möchte gut verdienen, sondern ich habe ganz oft Bewerbungsgespräche gehabt, wo die sagen, naja, also du weißt ja, wie das ist. Also Geld ist natürlich schön, aber ich bin auch bereit, auf Geld zu verzichten, wenn. Und das finde ich total, also natürlich, also verstehe ich, es kann natürlich auch immer ein bisschen mitspielen, dass man sagt, ich will jetzt auch diesen Job unbedingt und ich habe halt Angst, dass das ein Ausschlusskriterium ist. Aber ich finde es auch krass, dass Frauen bereit sind, so in Bewerbungsgesprächen schon direkt reinzustarten, zu sagen, okay, ich verkaufe mich notfalls unter Wert.
Da können wir ja nachher auf jeden Fall nochmal reingehen, wie man das vorbeugt.
Auf jeden Fall. Ja, lass uns gerne nochmal über das große Thema Teilzeit und Care-Arbeit reden.
Ja, eine der weiteren wichtigen Ursachen dafür, warum wir diese, ja, also warum wir eine Gender Pay Gap haben.
Ja.
Und da ist einfach Fakt, dass halt super viele Frauen in Teilzeit arbeiten. Mhm. Um genau zu sein, ist halt einfach die Hälfte der Frauen hat keine Vollzeittätigkeit,
ja, sag ich mal. Ja, und bei Männern sind es nur 13%, die in Teilzeit arbeiten. Wenn wir uns Eltern angucken, ist die Lücke noch viel größer. Da sind es nämlich 66% aller Mütter, die in Teilzeit arbeiten und nur 6% aller Väter. Also das ist natürlich irgendwie schon ganz schön bedenklich, wenn wir darüber nachdenken, dass natürlich gerade dieses Thema Care-Arbeit und du bekommst Kinder dich ja tendenziell in eine noch größere finanzielle Abhängigkeit bringt, als wenn du nur für dich alleine sorgen musst. Also finde ich ein total erschreckendes Signal, dass es nicht nur so ist, dass Frauen generell viel mehr Teilzeit arbeiten, sondern dass diese, ja, Care-Arbeitsverteilung in den meisten Beziehungen mit Kindern häufig noch unausgeglichener ist als in Beziehungen, in denen keine Kinder vorhanden sind.
Ja, das ist halt schon wirklich mega krass. Und was ich da halt wichtig finde, halt so ein bisschen abzugrenzen, ist, dass Teilzeitarbeit jetzt ja nicht per se bedeutet, okay, ich habe halt weniger Gehalt. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt Stunden mit Gehalt vergleichen. Das ist ein Ansatz. Aber wichtiger ist eher zu sehen, wenn eine Person in Teilzeit arbeitet, dass sie generell oft im Unternehmen halt weniger sichtbar ist, dass sie vielleicht auch, ja, einfach weniger Aufmerksamkeit von Führungskräften etc. bekommt, dadurch vielleicht auch weniger Beförderungen möglich sind, vielleicht auch, weil einfach eine Stelle, die vielleicht besser vergütet wird, nicht in Teilzeit verfügbar ist.
Ja.
Und dadurch diese Lohndifferenz halt nochmal größer wird.
Ja, und was natürlich auch ein großes Thema ist, was wir hier, glaube ich, auch nicht unterschlagen sollten, ist, dass in den meisten Unternehmen Führungspositionen nicht in Teilzeit angeboten werden. Und das ist sicherlich auch etwas, was die meisten von euch Hörerinnen schon mal überlegt haben im Laufe ihres Lebens. Bekomme ich Kinder oder mache ich Karriere? Weil diese Frage, übernimmt potenziell mein Partner die Teilzeitarbeit oder wie organisieren wir die Care-Arbeit, ja eine nachgelagerte Frage in den meisten Fällen ist. Denn es ist ja schon so, dass du, wenn du sagst, ich möchte Karriere machen, in der Regel diese Bereitschaft mitbringen musst, mindestens Vollzeit zu arbeiten. Viele Unternehmen haben ja gerade in, also in der Geschäftsführungsposition, eher Stellen, die für anderthalb Personen ausgelegt sind. Also wo auch schon 40 Stunden bei weitem nicht reichen. Und du, wenn du 40 Stunden in deinem Arbeitsvertrag stehen hast, tendenziell deutlich mehr Arbeit musst, um überhaupt all die Aufgaben zu schaffen. Und das ist natürlich auch etwas, was gerade erst in manchen Unternehmen im Kommen ist, zu sagen, wir machen eine Doppelspitze, wir besetzen diese Position mit zwei Personen zum Beispiel. Und das ist ja wirklich ein ganz, ganz großer Nachteil, den Frauen da, wenn sie sich für Karriere entscheiden, häufig haben, weil es dann halt eben doch so ist, dass du nicht dich für das eine entscheiden möchtest und für das andere dann eben nicht.
Absolut. Du hast eben das Thema Care-Arbeit angesprochen, weil das da ja so ein bisschen mit reinspielt. Für mich ist das quasi so ein bisschen die gleiche Ursache. Trotzdem ist es halt super wichtig, auch einfach mal aufzuwiegen, okay, welche Rolle spielt quasi unbezahlte Arbeit darin? Und da einfach nochmal ganz konkret zu sein, okay, Frauen leisten im Schnitt einfach doppelt so viel unbezahlte Arbeit als Männer. Und dann keinen Equal Pay zu haben, ist super traurig.
Ja, also unbezahlte Care-Arbeit ist ein ganz großes Thema, da kann ich ja auch wirklich stundenlang drüber reden, dass ich das einfach absurd finde, in einem System zu leben, was auf Care-Arbeit fußt und nicht nur, also damit meine ich ja gar nicht nur Kinder erziehen, ne, sondern Care-Arbeit auch im Gesundheitssektor, im gesundheitlichen Sinne, vor allem Pflege von Angehörigen, das ist einfach, hat ja noch viel weniger Lobby als Kinder. Also Kinder ist ja gerade, wenn man sich in unserem Alter bewegt, etwas, wo man dann doch immer wieder stolpert, weil es dann im Umfeld Leute gibt, die Kinder haben und man dann auch mitbekommt, okay, wo sind denn eigentlich die Lücken im System? Aber sowas wie, wir werden irgendwann älter und tendenziell gibt es Leute von uns, die ihre Eltern pflegen müssen oder andere Angehörige oder man kriegt kriegt zum Beispiel auch ein krankes Kind. Es gibt ja diverse Varianten, warum man einen Angehörigen oder eine Angehörige hat, die man pflegen muss. Das wird noch viel weniger wahrgenommen und gesehen in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit. Und das ist einfach ein Knochenjob. Das ist wahnsinnig viel, was man da an Kapazitäten, an Mental Load leistet. Und der wird dir, also da hast du nichts von. Also das ist so eine kleine, süße Randgeschichte, da kann man, es kann man ja dann auch, ne, über einen so einen Antrag wieder in der Rente geltend machen, aber das ist ein Witz.
Das liegt nicht auf.
Nee, überhaupt gar nicht. Und es gibt ja einmal die tatsächliche Zeit, die du dann aktiv körperlich pflegst, aber was ja noch viel weniger bedacht wird, ist Mental Load, was das alles für Organisation ist. Also wenn ich mir überlege, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, aber wir haben zum Beispiel auch die Situation in meinem privaten Umfeld, dass ich einen Angehörigen habe, den ich pflegen muss, und zwar nicht körperlich, sondern ich muss das Leben dieses Menschen perspektivisch organisieren. Ich muss mich darum kümmern, dass es dem gut geht. Ich muss den zu Arzttermin fahren oder organisieren, dass er da hingefahren wird. Ich muss mich darum kümmern, dass es dem an nichts fehlt, dass alles bezahlt ist, dass er ein Dach über dem Kopf hat, dass er Essen bekommt regelmäßig. Und weil das alles Sachen sind, die diese Person selber nicht machen kann, und die kannst du halt auch nicht outsourcen. Und da ist es ja nicht mal so, dass dann die Krankenkasse sagt, nein, du kriegst das Pflegegeld. Das kriegst du ja nur, wenn du aktiv die pflegende Person bist. Also, ja,
aber nicht, wenn du einfach.
Genau, wenn du aber die gesamte mentale, und, ja. wenn du das gesamte Mentale leistest, das gesamte Leben dieses Menschen organisierst, und das ist das, was ja ganz, ganz viel reinfällt in diese unbezahlte, unsichtbare Care. Arbeit im Pflegefall, weil ja viele auch, wenn sie es sich leisten können, sagen, unsere Angehörigen leben zum Beispiel in einer Einrichtung. Das ist ja nicht so, du bist dann abgegeben und dann sehen wir uns dreimal im Jahr und ich besuche dich, sondern ja. diese gesamte Organisation herum wird dir nicht bezahlt, kriegst du nicht anerkannt, und das ist einfach ein Riesenaufwand und eine Riesenarbeit, die man investiert dafür, und das tut man ja auch gerne, aber es wird, du hast keinen Vorteil davon steuerlich. Es wird auch später eigentlich nicht angesehen in der Rente. Und das ist einfach wahnsinnig schade, dass das System diese Arbeit nicht wertschätzt.
Ich habe da einen Hot Take zu.
Erzähl deinen Hot Take.
Ich habe mein Hot Take zum Thema, Frauen machen viel zu viel unbezahlte Care-Arbeit, ja. ist, dass Frauen halt eigentlich nicht nur gleich verdienen sollten, sondern Frauen sollten tendenziell mehr verdienen.
Ja, auf jeden Fall.
Weil Frauen auch einfach andere, ich sag mal, Kosten in ihrem Leben haben. Und Equal-Pay, Care-Arbeit etc. ist alles irgendwie, fällt da so ein bisschen rein.
Ja.
Aber generell haben wir Frauen auch einfach, um gesellschaftliche Standards zu erfüllen, einen anderen finanziellen Bedarf als Männer.
Das ist so. Definitiv. Das ist so. Und das finde ich, also das macht mich wirklich, ich kann mich da stundenlang über dieses System aufregen, aber es ist trotzdem einfach wirklich bitter zu sehen, dass auch wenn es um Kindererziehung geht, um Care-Arbeit in Bezug auf Kinder, ohne Kinder, ohne dass wir Kinder bekommen in dieser Gesellschaft, wird diese Gesellschaft irgendwann scheitern. Die sind total wichtig, aber diese Kinder haben keine Lobby. Familien haben politisch keine Lobby, weil die Familien, die es dann gibt, die haben, also es gibt da Studien zu, dass die, wenn es um Wahlen geht, keinerlei Wahlmacht haben, weil die Menschen über 60 so übermächtig sind im Vergleich, dass das, was du wählst, das klingt jetzt auch sehr, sehr dystopisch, ne? Aber trotzdem ist es so, dass das, was du wählst, wenn du aus der Perspektive junger Mensch bist mit Kindern, so wenig Gewicht hat in der Gesamtwahlentscheidung, dass du eigentlich darauf verlassen musst, dass vielleicht jemand, der älter ist als du, für dich in deinem Sinn wählt, ja. weil die halt mehr Entscheidungsmacht haben, weil sie mehr sind. Und das ist halt das, was so traurig zu sehen ist, dass am Ende des Tages diese gesamte Struktur so aufgebaut ist, dass man es eigentlich alles selber machen muss. Eigentlich musst du gucken, wie komme ich selber klar, wie kann ich mich selber so aufstellen, dass es halt bei mir in der Rente dann kein Problem gibt, dass ich als alter Mensch nicht loslaufen muss und Flaschen sammeln, dass ich trotzdem weiß, ich kann alles bezahlen, was ich für mich brauche, damit ich auch würdevoll im Alter leben kann und auch mein Leben gut gestalten kann, ohne permanentes Gefühl zu haben, morgen bin ich Burnout. Und das finde ich super, super schade. Und da gibt es ja ganz viele tolle theoretische Ansätze, wie man das revolutionieren kann, aber es fehlt halt tatsächlich einfach leider die Lobby und die Möglichkeit, das durchzusetzen.
Umso wichtiger, dass wir darüber reden.
Ja, voll.
Du hast eben auch schon kurz eine der weiteren Ursachen, ich will jetzt auch gar nicht noch tiefer da rein, ich glaube, wir haben schon sehr
toll ganz viel gerantet.
geredet, aber du hast halt gesagt, dass generell einfach weniger Führungspositionen weiblich besetzt werden, was einfach auch ein großes Problem ist, und das liegt halt nicht daran, dass jetzt irgendwie weniger Frauen gut ausgebildet sind, sondern tendenziell haben eben sehr viele Frauen auch einen sehr guten Hochschulabschluss beispielsweise, und das finde ich total schön und wichtig, aber sie gehen eben weniger in diese Führungsposition rein, aufgrund der Themen, die wir gerade schon durchgegangen sind. Also Care-Arbeit fällt da, also ist da genauso drin, Karrierepausen werden ja nicht.
Es ist im medizinischen Bereich ganz krass. Also da ist das, glaube ich, sogar noch viel größer als die Zahlen hier. Wir haben hier quasi nur die Hochschulabschlüsse gegen Führungspositionen, ne? Also dass 70% der Führungspositionen männlich sind, aber 46% der Hochschulabschlüsse weiblich. Ich meine, dass es beim Medizinstudium noch viel krasser ist. Also dass es deutlich mehr Frauen sind, die das vor allen Dingen mit einem extrem guten Abschluss abschließen. Aber wenn du dir anschaust, wer Kliniken leitet, wer in den Führungspositionen im Medizinbereich ist, es sind fast alles Männer. Und das liegt nicht daran, dass das so die drei outstanding Männer waren, die alle so viel besser waren, sondern dass die meisten Frauen bei so intensiven Karriereschritten, weil das nun mal ja ein Bereich ist, der ja auch in der Regel mit einem sehr großen mit einem sehr großen Opfer im Privatleben einhergeht, sich dann tendenziell eher dafür entscheiden zu sagen, sie machen etwas, für das sie eigentlich überqualifiziert sind und arbeiten in einem Bereich in Teilzeit, wo sie dann eigentlich ihren Intellekt, ihre Talente gar nicht richtig ausleben können, weil ihnen das Opfer, ihre Kinder und ein Privatleben zu opfern, zu hoch ist.
Absolut.
Ja. Sad.
Ja, very sad. Die letzte Ursache lässt sich tatsächlich auch nicht ganz so. Also das ist quasi das, worauf wir hier hinaus wollen und was sich eigentlich nicht so richtig definieren lässt. Denn ich habe ja am Anfang gesagt, dass wir einen Lohnunterschied von ungefähr 16% haben aktuell. Und was halt wichtig ist, diese strukturellen Benachteiligungen, die lassen sich ungefähr auf 10% der Ursachen halt zurückführen.
Ja.
Aber die verbleibenden 6% sind tatsächlich darauf zurückzuführen, dass Frauen einfach in unserer Arbeitsstruktur oder in unserem Arbeitsumfeld schlechter verhandeln oder schlechter bezahlt werden. So, also da liegt es dann nicht an der Branche oder irgendwelchen Sachen, sondern es ist tatsächlich dann der Grund, dass einfach Frauen tendenziell geringere Gehälter angeboten werden als Männer.
Ja, das liegt, glaube ich, einmal daran, wie gesagt, das Selbstverständnis, also ohne das jetzt werten zu meinen, Männer verhandeln dreister. Also das ist auf auch meine, das, was ich immer wieder mitbekomme in solchen Gesprächen, die meisten Männer kommen da wirklich mit, also die sind nicht demure, würden wir sagen. Die sind überhaupt nicht demure. Die Frauen immer alle. Die sind immer, das kriege ich immer schon so mit, wenn die dann da sitzen. Ja, also dann fangen sie auch immer an, sich zu rechtfertigen.
Man sieht das bei Frauen oft immer, wenn die Frage kommt, in den Gesprächen, die ich höre, Frauen bekommen, wenn sie nervös sind, nun mal häufiger als Männer nervöse Flecken.
Ja.
Ich weiß schon, welche Frage gleich kommt, wenn jemand rote Flecken bekommt.
Ja.
Und bei einem Mann, der droppt es einfach so. Was er sich vorstellt, was er haben will, dem macht das nicht so viel aus.
Nee, die kommen dann und sagen, pass mal auf, das bin ich wert, das hätte ich gerne von dir. Und wenn du dann sagst, ja, was wenn nicht, dann sind die da sehr klar und sagen, ja, dann wird es wahrscheinlich irgendwann für mich auch, also dann gucke ich, ob es jemand anders mir bezahlt. So. Die sind da auch, die haben auch weniger emotionale Verbindungen häufig dann mit dem Arbeitsplatz und sind so, ja, naja, mein Attachment ist halt niedriger. Und bei Frauen ist es, ja, also ich wollte nochmal sagen und ich habe ja auch überlegt und dies und das. Und das ist ja sicherlich auch richtig. Ich bin auch immer eine große Freundin davon, dass man gut begründet, was man verdient. Ich finde das gut zu sagen, das leiste ich, also das finde ich total sinnvoll, aber das darf man ja selbstbewusst tun. Also ich kann selbstbewusst sagen, das kann ich, das leiste ich, das verspreche ich dir, wird passieren und dann kann ich das mit all meinem Selbstbewusstsein und meiner inneren Stärke sagen und muss mich da ja nicht verstecken. Und dieses, also merke ich häufig, es wird sich dann so geschlängelt und eigentlich ist es den meisten Frauen wahnsinnig unangenehm, überhaupt irgendwas zu sagen und die hoffen dann immer, dass irgendwas in den Raum geworfen wird von der anderen Person. Und ich denke mir immer, eigentlich würde ich sie gern erlösen, aber auf der anderen Seite bringt es ja auch alles
nichts. Der Wachstum ist nicht da.
Nee, ich weiß ja immer, was unser Budget ist für eine Position, aber das vorwegzunehmen, hilft den Frauen eigentlich langfristig ja auch nicht. Dann sage ich lieber im Nachhinein, wenn das ganz weit weg ist von dem, was wir uns vorstellen, ja okay, das ist jetzt nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben, als dann immer einfach das schon so fertig geschnitten, die Häppchen hinzulegen und zu sagen, hier, bitteschön, siehst du dich da drin, ja oder nein?
In unserem Fall wünschen wir uns ja auch Personen, die bereit sind, über sich hinauszuwachsen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Diesen einen Schritt, den musst du auch einfach gehen.
Auf jeden Fall.
Ich habe da, damit wir das Thema Equal Pay so ein bisschen abschließen können, habe ich aber noch eine Frage an dich. Und zwar fand ich das super spannend, als ich das letztens gesehen habe. Was würdest du denn sagen, wenn dir jemand sagt, dass Gender Pay Gap nicht existiert?
Oh, was ich dann als Privatperson sagen würde?
Du als Person.
Boah, da würde ich aber sagen, oder hast du aber, da hast du aber schlecht recherchiert. würde ich sagen, worauf fußt du denn diese Annahme? Und wenn Leute dann wieder sagen, dass das alles irgendwie so individuelle Wahrnehmung ist, dann würde ich sagen, ja, weiß ich nicht, guck dir die Zahlen an. Also es ist ja einfach Quatsch. Und dann auch immer zu sagen, ja, Frauen sind alle selber schuld, weil die gehen alle in die Kita. Ja, weiß ich nicht. Also so einfach ist es halt leider nicht, sondern es ist natürlich das System drumherum und dein Umfeld spielt eine große Rolle bei deiner Berufswahl. Das sehen wir ja nicht nur bei dem Thema. Da geht es ja auch schon darum, was haben meine Eltern beruflich gemacht? Was machen meine Freunde beruflich? Was machen meine Geschwister? Das ist ja, du kannst das Umfeld ja nicht rausrechnen und die soziale Prägung und das so, und so zu tun, als wäre das immer alles eine Individualfehlentscheidung. Dieses, naja, aber du musst ja gar nicht Erzieherin sein. Ja gut, das kann sein, aber trotzdem ist es ja nicht korrekt, dass wenn ich diesen wichtigen Job mache, ich schlecht bezahlt werde. Also das ist ja, steht ja nicht in einem Verhältnis. Und da würde ich, glaube ich, dann würde ich erstmal richtig, wobei es kommt drauf an, wer mich das fragt. Wenn mich das ein Mann fragt, würde ich gehen. Weil solche Gespräche führe ich mit Männern nicht mehr, die sowas sagen. Dafür ist mir meine Zeit zu kostbar. Wenn mir das eine Frau sagt, dann würde ich versuchen zu erklären, ja, und sagen, nee, guck mal, aber schau mal hier und schau mal da.
Du bist auch davon betroffen. Das wäre so der Ansatz
wahrscheinlich. Ja, ich würde dann auch versuchen zu erklären, ey, du, also weißt du, was dein Kollege in der gleichen Position mit der gleichen Berufserfahrung verdient, würde ich dann fragen. Und wenn die sagen, nee, würde ich sagen, ja, frag ihn mal. Weil wahrscheinlich wird das Ergebnis sein, der kriegt mehr.
Wahrscheinlich die 6%.
Ja, genau. Und dann wirst du dich fragen, aber warum denn? Der macht doch den gleichen Job wie ich. Und dann sage ich dir, aha, ja, aber guck mal, und das ist das, was ich meine. Das ist der Gender Pay Gap.
Aber
Rant am Rande.
Du hast halt eben eine Sache gesagt, und zwar, dass wir das System ja trotzdem jetzt nicht einfach so ändern können.
Ja.
So, und das ist natürlich super schade. Und ich glaube, dass wir in unserem Berufszweig und mit unserer Tätigkeit, mit dem Unternehmen schon sehr viel dazu beitragen, trotzdem die finanzielle oder das finanzielle Standing von Frauen zu verbessern,
ja,
oder Frauen zu empowern. Aber es gibt ja einfach ein paar Dinge, die Frauen aktiv selber tun können. Und
ja,
das ist nun mal Gehalt zu verhandeln.
Ja, auf jeden Fall. Lass uns da super gerne mal so ein paar Tipps einfach den Leuten mitgeben, die uns zuhören, damit vielleicht die nächste Gehaltsverhandlung ein bisschen erfolgsversprechender ist und vor allen Dingen auch mit einem besseren Gefühl für dich abgeschlossen wird. Genau. Also grundsätzlich finde ich immer total sinnvoll, und das habe ich bis jetzt bei jedem Job auch gemacht, den ich neu angetreten habe. Ich habe immer geguckt, was ist so ein Jahresgehalt, was angemessen ist für die Position. Natürlich habe ich dann auch immer berücksichtigt, okay, was ist die Berufserfahrung, die ich mitgebracht habe in dem Bereich. Du findest meistens, wenn du googelst, eine Gehaltsspanne von bis, und da steht dann auch immer dabei, wie viele Jahre Berufserfahrung. Du kannst das sogar für Städte und Bundesländer raussuchen, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob du dich hier in Schleswig-Holstein auf einen Job bewirbst, irgendwo auf dem Dorf oder in München. So, das macht einen Unterschied, das kann den Gehalt, das kann die Gehaltsrange stark beeinflussen, und es macht einfach Sinn zu recherchieren und einmal nachzuschauen, um auch zu wissen, was kriegen eigentlich andere Leute in dieser Position.
Was ich bei der Recherche auf jeden Fall ergänzen würde, auch aus meiner eigenen Erfahrung raus: Es ist keine Recherche, wenn man 2 Minuten googelt. Es ist auch keine Recherche, wenn man 5 Minuten ChatGPT fragt.
Nein.
Es ist eine vernünftige Recherche, die sehr wahrscheinlich deine Führungskraft auch gemacht hat.
Ja.
Wenn du genau den Ort definierst, also wirklich, das ist sehr wichtig. Ich saß schon in einigen Gesprächen, muss ich sagen, wo Ranges reingeschmissen wurden, wo ich genau weiß, die Person hat sich nicht damit beschäftigt. Und ich schätze alle Leute sehr, aber es schmälert in dem Moment auch die Bereitschaft einer Führungskraft,
ja,
einer Gehaltssteigerung zuzustimmen, wenn du merkst, okay, obwohl der Person das wichtig ist, war es ihr das nicht wert, sich damit wirklich auseinanderzusetzen.
Ja.
Also man merkt das einfach. Ja. Und deswegen Ort ganz, ganz wichtig, aber guckt euch auch wirklich andere Positionen bei anderen Unternehmen an. Es gibt sehr viele Unternehmen, die das offen, transparent kommunizieren.
Ja.
Stellenprofile, wirklich vergleichen. Nicht einfach nur Projektassistenz. So, Projektassistenz kann von hier bis da gehen.
Ja.
Du musst genau gucken, was sind die Tätigkeiten, die dafür verlangt werden.
Unternehmensgröße spielt eine große Rolle. Also es macht auch einen Unterschied, ob ich mich bei einem riesigen Konzern bewerbe oder ob ich bei einem mittelständischen Unternehmen oder bei einem kleinen Betrieb mich bewerbe. Also ein kleiner Betrieb wird mir tendenziell deutlich weniger zahlen als BMW als Beispiel. Also natürlich haben die ganz andere Ranges, aber die haben in der Regel auch Inhouse-Tarifverträge. Die setzen ja auch ganz andere Summen um. Das ist ja gar nicht zu vergleichen, was für Budgets die dann für entsprechende Positionen festlegen. Und natürlich macht es auch einen Unterschied. Also jetzt als Beispiel meine Position. Natürlich macht es einen riesen Unterschied, ob ich das für 10 Leute mache oder für 500. Also kann ich ja, da ist ja das Anforderungsprofil ein völlig anderes. Und dann, also gerade für Führungspositionen, wie viele Leute führst du? Wie anspruchsvoll ist diese Führung? Wie viele operative Aufgaben habe ich? Wie viele strategische Aufgaben habe ich? Das sind natürlich alles Punkte, die ich immer mit einfließen lassen würde bei dieser Entscheidung, wie viel ich ansetze für eine Position in der Gehaltsverhandlung.
Wichtig und richtig.
Genau, trotzdem ein wichtiger anderer Punkt, den ich aber auf jeden Fall auch hier anmerken möchte, ist, setz dir auf jeden Fall immer fest, was ist mein Wunsch bzw. Mindestgehalt. Man sollte nie, nie, nie unter dem Wert sich bezahlen lassen, den man zum Leben braucht. Also du wirst das wissen, wenn du deine Cashflow-Tabelle zum Beispiel anständig benutzt und weißt, was kommt rein, was kommt raus, was ist mein Bedarf, was sind meine Fixkosten, was sind meine Invests, dann wirst du wissen, was ist mein Minimum. Und unter diesem Minimum kannst du keinen Job annehmen. Und wenn das Unternehmen dir zu wenig bietet und sagt, da gehen sie nicht drüber, dann musst du dir einen anderen Job suchen. Aber das geht nicht. Du kannst nicht sagen, naja gut, dann habe ich zwar 1000 Euro Lücke, aber ich finde, der Job klingt so nett. Das funktioniert ja nicht, weil dann wirst du es vielleicht 2 Monate lustig finden und sagen, ach toll, und dann merkst du irgendwann, ach ja, aber das hat mir jetzt eigentlich gar nichts gebracht, weil ich finanziell jetzt in einer problematischen Lage bin und kein Job ist es wert, zu sagen, naja gut, dann skippe ich jetzt für mehrere Monate meine Altersvorsorge oder für Jahre, weil die mir dann so schlecht bezahlen, da habe ich keinen Puffer mehr. Also das auf gar keinen Fall machen.
Ja, auch wenn die wirtschaftliche oder Lage oder der Arbeitsmarkt manchmal einem das Gefühl gibt, man müsste das machen, lieber für sich selber einstehen auf und dann nochmal einen Monat nochmal Bewerbung schreiben.
Ja, und das ist natürlich auch so, also wenn ein Unternehmen dir das nicht bezahlen möchte, was es eigentlich könnte und dich halt massiv unter Wert anstellen möchte, dann würde ich mich auch fragen, ist das ein Unternehmen, wo ich überhaupt arbeiten möchte? Also wenn du weißt, sie können das, es macht, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht über so einen kleinen Betrieb mit 3 Mitarbeitern reden, wo du weißt, für die ist es vielleicht wirklich wirtschaftlich nicht anders möglich. Aber gerade, wenn wir uns in einem Bereich bewegen, wo du weißt, eigentlich wäre das machbar und das einfach so eine Prinzipienentscheidung ist, dass sie dann sagen, nee, du brauchst zwar eigentlich 1000 Euro mehr zum Leben, aber so, das wollen wir nicht bezahlen, dann bist du entweder nicht die Person, die sie unbedingt haben wollen, was auch sein kann, so dass sie sagen, eigentlich bist du gerade im Prozess, aber wir haben 5 Leute, denen würden wir das bezahlen. Oder es ist ein Unternehmen, wo das sicherlich nicht das einzige Problem ist, was du in deiner Zeit dort irgendwie lösen musst für dich. Also insofern würde ich ganz stark von abraten, das zu tun.
Ganz oft stellt sich ja, glaube ich, auch für viele Hörerinnen die Frage, okay, wann spreche ich denn jetzt das Thema Gehalt an? Und da dachte ich, ist es ganz spannend, mal zu hören, okay, wann spricht man das denn an?
Wann spricht man das an? Also, wann ich es machen würde oder ich das auch, wenn Mitarbeitende mich fragen, empfehle, ist, also ich, grundsätzlich ist es so, dass man, dass ich, ohne dass sich jetzt was an deiner Position verändert, und ohne dass jetzt ein großartig neues Aufgabenprofil dazugekommen ist, ist es durchaus einmal im Jahr angemessen, eine Gehaltsverhandlung zu machen. Da gibt es auch eine Range, was maximal angemessen ist, weil man muss natürlich auch immer berechnen, gut, wir haben Inflation, dies, das. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn du einen guten Job machst und sich grundsätzlich nichts an deiner Position ändert, trotzdem Gehalt nachzuverhandeln einmal im Jahr. Da macht es Sinn, wie gesagt, also bei 2% würde ich anfangen, ein Maximum, aber da würde ich sagen, sind die meisten Arbeitgeber eher so, dass sie sagen, da würden wir dann gerne auch nochmal dies und das gerne mehr sehen, bis zu 10%. Das wäre so das Maximum, was halt ohne, dass es eine Positionsveränderung gibt, zum Beispiel angemessen ist. Genau, oder dass man zum Beispiel, gibt ja auch eine Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt irgendwie konkrete Ziele fest und deswegen gibt es dann mehr oder so, also dass sich dann der Verantwortungsbereich verändert. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, du bleibst in dieser Position, alles bleibt irgendwie gleich, dann sind 2 bis maximal 10% so die Range, die ich ansetzen würde für eine Gehaltsverhandlung einmal im Jahr.
Ja, was ich da auch noch ergänzen würde, man muss einfach auch ein bisschen Feingefühl für die entsprechenden Führungskräfte manchmal haben.
Ja.
Sowohl in kleinen als auch in größeren Betrieben gibt es mal Krisen.
Ja.
Es gibt Phasen, in denen sind Führungskräfte vielleicht auch mal belasteter oder es gibt Phasen, in denen man merkt, okay, eigentlich ist bei dem Unternehmen gerade vielleicht auch wirtschaftlich das nicht ganz so top oder wird was Neues aufgebaut. Das sind immer schlechte Zeitpunkte, weil ich kann es einfach sagen, Führungskräfte haben grundsätzlich keinen Bock auf Gehaltsverhandlungen.
Nein, das ist so.
Und das hat gar nichts 0% Persönliches zu tun. Es ist einfach eine Sache, dass man weiß, okay, ich finde es auch wichtig, dass die Personen sich weiterentwickeln, aber man hat wahrscheinlich noch ein paar andere To-Dos, denen man persönlich mehr Prioritäten gibt. Was nicht bedeutet, dass einem die Mitarbeiter nicht wichtig sind. Ne? Aber es ist einfach so, dass man das nicht ansprechen sollte, wenn man das Gefühl hat, okay, die Person ist gerade nicht 100% auch wirklich empfänglich für beispielsweise Weiterentwicklung, weil die gerade selber einige Sachen hat, die vielleicht auch in dem eigenen Bereich nicht so top laufen. Deswegen auch einfach meine Empfehlung, wenn du eine Gehaltsverhandlung vor dir hast, versuch einfach deinen Bereich auch wirklich im Griff zu haben, weil es ist immer blöd, wenn das nicht läuft. Und wenn ein Gespräch so aussieht, dass man sagt, okay, vielleicht gibt es auch einfach keine Erhöhung, das kann ja auch mal sein, dass man dann einfach direkt auch vielleicht einen neuen Termin festmacht. Ja, also dass man sagt, okay, wenn es jetzt gerade nicht passt, weil zum Beispiel auch eine Krisensituation oder sowas ist und man sagt, hey, mir wäre es aber wichtig, darüber zu sprechen, einen festen Folgetermin oder irgendwas einfach aufzusetzen und sagen, okay, aber dann, wenn das gelöst ist, wenn die Krise vorbei ist, dann sprechen wir darüber. Und ich kann es auch nochmal sagen, wenn eine Krisensituation da ist, das ist die größte Chance, um einen Gehaltssprung zu haben. Nicht in dem Moment, aber in der Krise beweist sich, auf welche Mitarbeiter die Führungskräfte setzen können, wo sie genau wissen, okay, wenn das Ding durch ist, dann hat die Person sich das zu 100% verdient. Ja. So, und jemand, der dann vielleicht auch nicht, ich sag's jetzt mal recht plump, der dann keine weitere Herausforderung dargestellt hat, weil er irgendwas wollte oder an die gezogen hat, der kriegt dann auch eher nochmal einen Schuss mehr dafür, dass er dafür, dass er halt einfacher war.
Ja, was sich mir immer empfiehlt und was ich auch sinnvoll finde, ist, dass du nämlich zusätzlich auch einfach sowas machst, wie Leistungsnachweise zu sammeln oder auch ein Erfolgsjournal zu führen. Das habe ich bis jetzt auch in jedem Gespräch, was wir miteinander immer gemacht haben. Also jedes Jahresgespräch, je nachdem, ob du das in deinem Betrieb hast oder nicht. Es ist ja immer unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Aber jedes Feedbackgespräch, es macht total Sinn, dich gut darauf vorzubereiten und zu sagen, das ist der Mehrwert, den ich euch bringe. Weil es natürlich so ist, je nachdem, in welcher Position du bist, eine Geschäftsführung oder eine Führungskraft kann ja nicht jeden Bereich in- und auswendig kennen und wissen, was du eigentlich tust. Und natürlich ist es toll, wenn die das können, aber es macht natürlich trotzdem Sinn zu sagen, ich habe das mir alles aufgeschrieben, das und das und das mache ich ja nicht in meinem Alltag. Da habe ich einen Mehrwert gebracht, das habe ich verbessert. Die und die Prozesse laufen jetzt flüssig, damit die Führungskraft auch nochmal sieht, wenn sie das gerade nicht zu 100% auf dem Zettel hat, die ganze Zeit im Arbeitsalltag, was macht diese Person eigentlich bei uns im Unternehmen? Was für einen Mehrwert bringt uns das? Und was würden wir vor allem auch verlieren, wenn diese Person irgendwann nicht mehr da wäre? Weil es natürlich so ist, wenn du gut eingearbeitet bist in deinem Bereich und da eine gute Verantwortung trägst und da einen guten Job machst, jemand anderen dahin zu kriegen, dieses ganze Know-how auch zu haben und so flüssig in diesen Prozessen drin zu sein, ist immer sehr viel mehr Arbeit und Aufwand, als einfach zu gucken, wir wollen dich halten, wenn du einen guten Job machst. Und deswegen würde ich da immer empfehlen, sei so selbstbewusst und weiß, was, also du solltest wissen, was du kannst. Und
sind wir wieder beim Thema Vorbereitung. Ja,
sei gut vorbereitet, schreib dir alles auf und mach das vor allen Dingen nicht nur direkt vor dem Gespräch, sondern über das Jahr hinweg. Wenn du merkst, diesen Monat habe ich das richtig toll gemacht, da habe ich meinetwegen einen tollen Prozess neu umgesetzt oder ich habe, kommt ja immer auf den Job an, aber ich habe die Ziele erreicht, die wir uns gemeinsam festgelegt haben, schreib es dir auf, weil das dann im Nachhinein, ein halbes Jahr später, nochmal wieder zu überlegen, oh, was habe ich eigentlich da gemacht, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, wenn man das nicht aufgeschrieben hat, ist so schwer, es macht sich einfach Sinn, das einmal im Monat mindestens sich aufzuschreiben, was man alles Gutes geschafft hat, auch in seinem Job.
Absolut. Da habe ich auch noch eine Ergänzung zu. Und wenn du in dieses Gespräch reingehst, sprich auch vielleicht offen an, was nicht so gut lief. Ja, weil, glaubt mir, Führungskräfte kriegen mehr mit, als sie euch sagen. Und es ist ganz wichtig, reflektiert in dieses Gespräch reinzugehen, einfach zu sagen so, hey, ich weiß, das und das war nicht mein Top-Moment, aber das und das habe ich daraus gelernt, diese Maßnahmen habe ich daraus ergriffen und jetzt weiß ich, dass das nicht mehr vorkommt, deswegen nicht nur das und das habe ich alles richtig geil gemacht, sondern auch zu zeigen, ich bin eine reflektierte Person, ich bin eine entwicklungsfähige Person und das möchte ich weiterhin an den Tag legen. Also gibt mir persönlich super viel, wenn ich genau weiß, okay, die Person hat irgendwie eine positive Einstellung auch zu ihrer eigenen Entwicklung und zu dem, was sie gelernt hat. Weil es ist total okay, dass Dinge mal nicht perfekt laufen. Das wissen Führungskräfte auch. Aber es ist noch viel schöner zu sehen, wenn man weiß, okay, die Mitarbeiterin hat es aber eben auch wahrgenommen und was sogar für sich mitgenommen. Ich profitiere ja viel mehr von einer Mitarbeiterin, die gewillt ist, aus ihren Fehlern zu lernen und sich weiterzuentwickeln, als jemand, der es unter den Tisch fallen lässt und hofft, dass die Führungskraft es nicht mitkriegt. Weil ich wiederhole, man kriegt mehr mit, als man sagt.
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich bestätigen.
Sehr schön.
Es empfiehlt sich auf jeden Fall auch immer, wenn du dir da unsicher bist, das einmal zu üben, so ein Gespräch. Also einfach mal verhandeln üben. Nimm das auf. Frag eine Freundin oder einen Partner, Partnerin, Mutter, wen auch immer. Setz dich einmal bitte hin und stell dich besonders hart und üb das mit mir, damit ich irgendwie in der Situation besseres Standing habe. Nimm dir das auf und schau im Nachhinein, wo hätte ich mich anders verhalten können? Was hätte mir geholfen in dem Moment? Wie wirke ich, wenn ich solche Gespräche führe, damit du da einfach sicherer drin wirst?
Um beim Thema Vorbereitung quasi nochmal was zu ergänzen. Wenn du jetzt zum Beispiel diese Folge hörst und weißt, okay, du hast vielleicht übermorgen dein nächstes Gespräch mit deiner Führungskraft, dann ist jetzt höchste Zeit, diese Vorbereitung in Angriff zu nehmen. Und wie gesagt, es ist nicht nur Recherche, wie sieht es bei anderen aus, es ist vor allem auch Eigenrecherche, Reflexion. Wenn du weißt, das Gespräch ist in 3 Wochen, ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, sich vorzubereiten, weil mehr Vorbereitung wird zu mehr Souveränität führen. Und da will ich nämlich noch ein bisschen ergänzen, was du gesagt hast, aufnehmen, Gespräche mit anderen üben, super wichtig, aber vor allem auch dein eigenes Framing. Denn wie du in dieses Gespräch gehst, entscheidet darüber, wie das Gespräch wird. Das ist Fakt, dass wer besser verhandelt, mehr bekommt.
Ja, das ist so.
Und mit eigenem Framing meine ich halt vor allem auch nicht nur ein Erfolgstagebuch zu schreiben oder sich aufzuschreiben, was gut gelaufen ist, sondern wirklich zu sagen, also wirklich daran zu glauben, dass man mehr verdient, dass man vielleicht auch bereit ist, ein Wachstum hinzulegen, sich nochmal aufzuführen, okay, was kann ich alles gut, was sind Dinge, die mich selber positiv aufladen, worin kann ich mich selber bestärken? Also ich weiß nicht, ob ihr habt das wahrscheinlich schon in vielen Folgen gemacht, aber halt einfach diesen eigenen Selbstwert hochzukriegen. Du musst dich vor diesem Gespräch halt da hochpushen, weil umso gefestigter du mit dir selber bist, umso ernster nimmt dich auch eine Führungskraft in deiner Forderung.
Ja, du solltest dich immer selber fragen, wäre ich meine Führungskraft? Hätte ich das verdient? Würde ich mir das bezahlen?
Strahle ich das aus, dass ich das wirklich will, dass mir das wichtig
ist? Ja, aber wenn du dich, also wenn du überlegst, ich glaube, dass wir tendenziell viel zu sehr dazu neigen, zu überlegen, sehen andere Leute das so wie ich? Und das ist nicht die richtige Frage, sondern wenn ich das so sehe, warum sehe ich das so? Was ist der Grund dafür, warum ich finde, dass ich das Geld verdient habe? Finde ich, dass ich verdient habe, so bezahlt zu werden? Und das ist die viel bessere Frage, wenn ich mich auf sowas vorzubereite, als zu überlegen, glaube ich, dass meine Führungskraft das genauso sieht? Ja, aber also sei dir doch im Klaren darüber, warum du das so siehst. Weil dann kannst du es auch viel, viel besser verkaufen. Wenn du weißt, dass du das verdienst, aus welchem Grund auch immer, ne? Und das ist ja ganz individuell, kommt ja auf die Position an, kommt auf die Führungsverantwortung an oder die Verantwortung generell, die du in der Position trägst. Aber wenn du weißt, du verdienst mehr, so eine Gehaltsverhandlung kommt ja eigentlich nicht, also kommt ja meistens nicht so, oh, jetzt habe ich gerade Lust, sondern es gibt ja einen Grund dafür, warum du das anstrebst, dann mach dir diese Gedanken. Warum bin ich es wert, dass ich Gehalt XY verdiene? Und schreib dir das für dich auf, damit du im Klaren bist, in dem Moment, in dem Gespräch, deshalb habe ich das verdient und ich weiß das, ich kenne meine Gründe.
Ganz wichtig da auch noch eine Ergänzung. versuch in dem Gespräch auf gar keinen Fall ein Gegeneinander zu erzielen, sondern versuch am besten sogar auch deine Führungskraft positiv zu framen. Wofür schätze ich diese Person? Wo hat sie mir geholfen? Wo hat sie mich unterstützt? Wo war sie da? Wo hat sie mich gesehen? Ich weiß, dass es auch manchmal Situationen gibt, in denen man sich denkt, okay, vielleicht findet man die Führungskraft persönlich kacke und man hatte eigentlich vielleicht auch nicht so viel Bock drauf.
Ja.
Aber
es wäre auch ein bisschen schade, wenn man die Führungskraft.
Ist so, aber ich habe mich in solchen Situationen befunden. Ich bin auch bevor ich in die Finanzbranche gegangen bin, hatte ich unangenehme männliche Führungskräfte, wo ich mir dachte, ich würde alles,
Männer, die sind das Problem.
Alles lieber machen, als mit den Idioten da irgendwie über meine Zukunft zu verhandeln. So, aber das, es bringt trotzdem nichts, wenn du eine Person unterschwellig spüren lässt, okay, wir arbeiten hier gerade gegeneinander, sondern es ist immer super wichtig, eine gemeinsame, ich sag mal, Interessenschnittstelle zu finden, dir die Person, ich sag mal, also in bildlich gesprochen, an die Seite zu holen. Ihr sitzt nicht gegenüber und seid gegeneinander. Nein, du musst gucken, okay, welche Interessen hat meine Führungskraft? Denn die Aufgabe einer Führungskraft ist es, Mitarbeiter und Bereiche zu entwickeln und besser zu machen.
Ja.
Und darauf musst du dich konzentrieren, weil nur wenn ihr auf einmal gemeinsam daran arbeitet, eine geile Lösung für dich zu finden, dann sind auch beide dafür am Start. Wenn deine Führungskraft dir das Gefühl gibt, okay, ich habe da jemanden Bockigen gegenüber, der eigentlich vielleicht auch gar keinen Bock auf mich hat, der meine Arbeit auch nicht schätzt, der nicht sieht, dass ich vielleicht auch seit Monaten irgendwie in die Person rein investiert habe und die jetzt einfach in Anführungszeichen, ich sage so plump, wie es ist, irgendwie mehr von mir haben möchte, ohne sich gut vorzubereiten und ohne mich als Gegner oder als Bösewicht, sage ich mal, wahrzunehmen, dann, dann funktioniert es halt einfach nicht. Deswegen, du musst diese, ich sag mal, Interessenschnittstelle ausfindig machen und sagen, okay, wo haben wir beide was von? Wie können wir beide gemeinsam eine geile Lösung entwickeln? Und offen für, ich sag mal, für einen guten Kompromiss sein.
Ja.
Also es geht gar nicht darum, dass die, also wie gesagt, ein Minimum darf niemals unterschritten werden, aber komm immer auch mit einer Range rein. So, sag halt, okay, das ist das, wo ich vielleicht hin will, das ist das, was jetzt der Step ist, wo ich happy mit bin, um halt eine kreative Lösung gemeinsam zu finden und das dem Gegenüber auch aktiv zu spiegeln und zu sagen, so, ey, ist hier gerade gar nicht so, dass ich einfach nur über meinen Bruttogehalt verhandeln will, sondern ich will halt einen gemeinsamen Weg irgendwie beschreiten.
Ja.
Und das ist für mich einfach ein Kriterium, was da reinfällt.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen verhandle auch bitte immer über die Zukunft, nicht über die Vergangenheit. Ich weiß, dass es wichtig ist, sich vorzubereiten und es soll auch damit rein, aber gib der Führungskraft auch einfach eine Perspektive mit.
Ja.
Ja? Deine Zukunft ist für die Führungskraft entscheidender als das, was war. Fakt. Das, was war, ist gut und wichtig. Und wenn das, was war, kacke war, dann gibt es halt meistens nicht die rosige Perspektive, sondern dann denkt sich die Person halt auch eher so, ja, wenn das also jetzt nicht gut lief, wofür soll ich da jetzt halt noch irgendwie was draufpacken? Das ist halt einfach nicht sinnvoll. Aber sprecht über gemeinsame Entwicklungen und Perspektiven, auch wenn das vielleicht bedeutet, hey, okay, ich bin weiter super zuverlässig, ich bin immer am Start und so weiter. Dieses Commitment zu bekommen, ist als Führungskraft auch super, super wertvoll.
Auf jeden Fall. Was ich auch wichtig finde, ist, alle Vereinbarungen aus solchen Gesprächen sich immer aufzuschreiben, also gemeinsam schriftlich zu fixieren. Da kann man ja auch im Gespräch selber einmal fragen, je nachdem, wie das läuft bei euch im Unternehmen und ob die Führungskraft selber mitschreibt oder nicht. Ich würde gerne einmal das mitschreiben. Ist es in Ordnung, wenn ich dir das danach per Mail schicke, damit ihr einen gemeinsamen Konsens darüber habt? Aber es nützt dir alles nichts, wenn du irgendeine mündliche Abrede hast und dann sagst du beispielsweise, du bist gerade in der Krise, die Führungskraft sagt jetzt gerade nicht. Und du sagst dann, okay, in Ordnung, aber dann lass uns einen anderen Termin abmachen. Dann sagt dir die Führungskraft ja und dann ist es plötzlich 2 Monate später einfach komplett vergessen und die sagt, nee, das weiß ich nichts von, dass wir da nochmal drüber sprechen.
Das machen Leute halt nicht absichtlich.
Nee, also es gibt sicherlich welche, die es absichtlich machen, aber grundsätzlich, es kann.
Die hatte ich.
aber ich glaube, die Wertung, würde ich in dem Punkt rausnehmen, es macht einfach Sinn, dass du, weil es dir wichtig ist, sagst, okay, ich schreib's mit, ich schicke dir eine E-Mail, einfach damit wir den Konsens haben, bitte bestätige mir noch einmal, dass du die bekommen hast. Und dann weißt du Bescheid, dann habt ihr einen Konsens darüber, dass ihr euch vereinbart habt, nochmal ein weiteres Treffen zu machen, 2 Monate später. Und du musst dann nicht dann Energie rein investieren und rumdiskutieren, weil es irgendwie unter den Tisch gefallen ist.
Außerdem beweist du damit auch nochmal ein bisschen genau die Sachen, die du vielleicht in dem Gespräch angebracht hast.
Ja.
Deine Zuverlässigkeit.
Ja.
Dann, wie wichtig dir das Ganze ist. Also es untermauert all das, was du gesagt hast.
Wir sind jetzt ja schon richtig lange im Gespräch. Ich glaube, dass das ein total spannendes Thema ist, wie gesagt, wo wir wahnsinnig lange drüber reden können. Lass uns hier gleich einmal für diese Folge einen Cut machen und gerne noch eine 2. Folge zu dem Thema aufnehmen. Magst du einmal einen Ausblick geben, über welche Themen wir dann noch gerne sprechen wollen?
Ja, total gerne. Also ich merke auch gerade, dass ich da noch einiges habe. Also als allererstes werde ich mitgeben, welche kreativen Lösungen man dann wirklich mit seiner Führungskraft finden kann.
Mhm.
Weil häufig verhandelt man nur über sein Bruttogehalt, aber es gibt ganz viele Optionen, für die Führungskräfte deutlich offener werden als nur eine reine Bruttogehaltsanpassung.
Ja.
Und außerdem, wie du dir, ich habe es eben auch so bildlich gesagt, die Führungskraft halt wirklich auf deine Seite holst, wie du das aktiv gestaltest. Dann, wie du auch mit Ablehnung in so einem Gespräch umgehst, habe ich noch vorbereitet. Und wie du dich halt auch übers Thema, ich sag mal, Transparenzgesetz und Austausch mit deinen Kollegen richtig austauscht, wie du richtig diese Vergleichbarkeit schaffst.
Ja.
Ich glaube, das ist für viele Frauen super, super wichtig, um aus Gehaltsverhandlungen mit einem besseren Ergebnis rauszugehen.
Wir führen dieses Gespräch gleich weiter und wir sehen uns gerne nächste Woche mit dem Part 2 zu der Folge zum Equal Pay Day.